Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, sich für das Thema interessieren. Bedeutung des Immunsystems für das Glaukom. Der Titel klingt, glaube ich, schon ein bisschen komplizierter. Ich versuche es verständlich rüberzubringen. Glaukom oder auch grüner Star genannt, ist eine Erkrankung, von der Sie sicher alle schon gehört haben. Es betrifft Deutschland eine von 100 Personen, die am grünen Star leidet. Und das wissen Sie wahrscheinlich alle und das kann zur Erblindung führen. Als erstes möchte ich ein bisschen auf den Namen eingehen. Warum gibt es auch diese zwei Namen? Wir Augenärzte, wir sagen ganz gerne Glaukom. Die meisten kennen vielleicht eher den Begriff grüner Star. Als Star bezeichnet man grundsätzlich Krankheiten am Auge, von denen man blind werden kann. Sie alle kennen wahrscheinlich den grauen Star, wo die Linse so eingetrübt wird, wo man dann operiert wird, so eine künstliche Linse bekommt. Da werden heute in Deutschland eigentlich glücklicherweise niemand mehr von blind. Aber als dieser Begriff entstanden ist, so im Mittelalter, sage ich mal, da war das so. Und da gab es eben einen grauen Star. Und dann gibt es auch den grünen Star, über den wir heute sprechen wollen. Wo kommt das jetzt her? Ist eigentlich so, dass dieser Glaukom-Begriff von Glaukos kommt. Das heißt grünlich, also schimmernd, hellschimmernd. Und das hat sich dann eben wurde so übersetzt aus dem Französischen. Nochmal zu dem Begriff. Star sind Augenerkrankungen, die blind machen. Warum sagt man jetzt grüner Star? Also das sagt man auch nur in Deutschland. Warum sagen alle anderen Länder Glaukom dazu? Glaukos heißt so hell schimmernd. Und dieser Begriff wird für die Meeresfarbe oder wurde ursprünglich verwendet, schon, ich sage mal, bei den alten Griechen. Und dann hat sich das im 16. Jahrhundert über Frankreich sozusagen zu uns rumgesprochen, sage ich mal. Und da das Meer in Frankreich eher so grünlich schimmernd ist, hat man das bei uns als grüner übersetzt und Star, weil das eine Augenerkrankung ist, die blind macht. Und so kommt der Begriff grüner Star. Wenn Sie mit irgendjemandem aus einem anderen Land sprechen, England oder so, dann werden Sie mal diesen Begriff Glaukom in der entsprechenden Sprache hören. Aber wir haben eben beides, Glaukom und grüner Star, weil das so grünlich schimmert. Und bei Leuten, die ein ganz schlimmen, akutes Glaukom haben, sah das eben früher auch so grünlich schimmernd am Auge aus. Daher der Begriff. Was ist das jetzt überhaupt, ein grüner Star? Das ist eine Erkrankung, die langsam fortschreitet, die letztendlich zur Erblindung führen kann und die sozusagen Zellen des Auges betrifft. Und zwar, wenn man so ins Auge reinguckt, dann haben sie hinten Netzhaut und da kommt der Sehnerv. Und hier geht es weiter zum Gehirn. Also da wird die Information, was sie sehen, weitergeleitet. Und diese Zellen oder Nervenfasern, die sind beim Glaukom betroffen. Also Zellen aus der Netzhaut und die Nervenfasern dann im Sehnerv. Die gehen bei der Erkrankung unter. Und wenn die einmal untergegangen sind, wie auch andere Zellen im Gehirn, zum Beispiel wenn sie einen Schlaganfall haben, dann können diese Zellen teilweise auch nicht sich wieder erholen davon. Und so ähnlich ist es mit den Zellen, die beim Glaukom betroffen sind. Wenn die einmal kaputt sind, kann man da bisher zumindest leider nicht viel machen. Das heißt, deswegen ist es bei der Krankheit auch sehr wichtig, dass das früh erkannt wird. Wer ist jetzt so betroffen? Wie viele Menschen betrifft das? Allein in Deutschland sind ungefähr 1 Million Menschen aktuell am Glaukom erkrankt. Das heißt, man kann hier schon von einer Volkskrankheit sprechen. Vor allem muss man bedenken, dass es oft sehr lange dauert, bis die Erkrankung erkannt wird. Das ist eine Erkrankung, die sehr langsam voranschreitet, bei der man normalerweise keine Schmerzen oder Auffälligkeiten hat. Das heißt, es dauert oft 10 Jahre, bis man entsprechend eingeschränkt ist, dass man zum Augenarzt deswegen geht. Und das heißt, dass wir 1 Million Menschen ungefähr im Moment haben, die als Glaukompatienten in Kliniken oder in Praxen behandelt werden, aber dass wir ungefähr nochmal so viele Menschen wahrscheinlich in Deutschland haben, die bereits erkrankt sind, wo das noch nicht diagnostiziert wurde. Beim Glaukom ist das so, dass das Risiko, die Gefahr, die Erkrankheit zu bekommen, mit dem Alter deutlich zunimmt. Man sagt gerade so, ab einem Alter von 60 nimmt das zu. Das hatte ich gerade schon gesagt, wir haben eben viele Leute, die wissen bereits, dass sie ein Glaukom haben, aber wirklich jeder zweite Glaukompatient weiß das bisher noch gar nicht. Deswegen ist das eben sehr wichtig, gerade ab einem gewissen Alter, sollte man vorher eigentlich auch schon machen, regelmäßig zum Augenarzt zu gehen und auch diese Untersuchungen, die ein Glaukom aufzeigen können, durchführen zu lassen, damit das rechtzeitig erkannt wird, damit man rechtzeitig behandeln kann. Weil wie gesagt, wenn die Zellen einmal abgestorben sind, die die Erkrankungen betreffen, dann kann man diese Zellen nicht wiederherstellen. Was verändert sich jetzt, wenn Sie ein Glaukom haben? Als Augenarzt sagt man, da ist das Gesichtsfeld eingeschränkt. Das heißt, das, was man sieht, also man sieht bestimmte Sachen nicht mehr oder an manchen Stellen weniger. Und zwar wirkt sich das so aus, das ist jetzt nicht so, dass Sie an der Stelle gar nichts sehen oder schwarze Flecken, sondern Ihr Gehirn kann Ihnen dann eine Zeit lang so ein bisschen was vorgaukeln. Aber Sie erkennen vielleicht in manchen Bereichen irgendetwas nicht. Und das ist halt auch das Gefährliche bei der Krankheit, wenn sie nicht erkannt wird, weil Sie vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr sehen im Straßenverkehr, dass da jemand am Rand kniet, dass da ein Kind spielt oder so. Deswegen ist es wichtig, eben zu wissen, ob man die Krankheit hat und da eben deswegen auch eine Einschränkung in der Sehfähigkeit aufweist. Um nochmal kurz zu erklären, was jetzt beim Glaukom betroffen ist, was da passiert, habe ich Ihnen hier so einen Querschnitt durch das Auge mitgebracht. Das wissen Sie ja, Sie haben hier vorne eine Hornhaut und eine Linse und wenn das Licht trifft hier hinten auf die Netzhaut, auf die Retina. Und hier, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus der Netzhaut. Die Information geht dann weiter über den Sehnerv. Und ich habe ja schon gesagt, dass eben Zellen der Netzhaut und Sehnerv, also das sind Nervenfasern, bei der Krankheit betroffen sind. Und wir hatten ja hier so das kleine Bild, wenn man das jetzt mal so dreht und aufklappt, dann sieht die Netzhaut so aus. Das ist jetzt so ein Querschnitt durch die Netzhaut. Und dann haben Sie verschiedene Zellen, die diese Information, das Licht, was auf die Netzhaut trifft, aufnimmt, so Sinneszellen, dann werden die ganz kompliziert verschaltet in der Netzhaut und dann geht es weiter, hier oben steht Nervenfaserschicht, das ist das, was in den Sehnerven reingeht und da geht es weiter zum Gehirn. Und hier sind nochmal Zellen, die werden Ihnen heute Abend noch ein paar Mal begegnen, die heißen retinale Ganglienzellen, deswegen sind die auch so grün, das sind die Zellen, die beim grünen Star auch beschädigt sind, neben diesen Fasern aus dem Sehnerv. Was passiert jetzt beim Glaukom oder warum kommt es dazu, dass diese Zellen beschädigt sind? Bei sehr vielen Patienten, die ein Glaukom haben, ist das so ein bisschen wie ein verstopfter Abfluss im Auge. Sie haben ja hier, um nochmal auf den Querschnitt zurückzukommen, Sie haben hier so Flüssigkeit auch im Auge, dass das so in Form hält. Und das wird ja sozusagen regelmäßig ausgetauscht, erneuert. Sonst wäre das irgendwann abgestanden, sage ich mal. Und das muss auch abfließen. Und bei Glaukompatienten ist oft das Problem, der Abfluss ist sozusagen verstopft. Das können Sie sich ja gut vorstellen. Das kennen Sie zu Hause von der Badewanne. Wenn da kein Wasser mehr rausfließt, dann steigt es hier oben an. Und was passiert dann im Auge? Das kann ja dann nicht oben rausfließen. Da gibt es keinen Überlauf. Dann steigt der Druck im Auge an. Und dadurch werden dann die Zellen und die Nerven beschädigt. Ohne ich das jetzt zu verkomplizieren zu wollen. Es gibt aber auch Patienten, die nicht das Problem mit dem verstopften Abfluss haben und die auch so eine Krankheit kriegen. Da kommen wir später noch dazu. Aber bei sehr vielen Patienten ist es so, es kann nicht mehr gut abfließen, Druck im Auge geht hoch. Und dann sieht das so aus, wenn Sie zum Augenarzt gehen. Dann vorher habe ich ja so einen Querschnitt durchs Auge gezeigt und jetzt ist das so, wenn man ins Auge innen reinguckt von vorne. Dann sieht man diesen sogenannten Sehnerven, kann man hinten an der Netzhaut sehen, wenn wir da reingucken. Dann sieht das bei einem gesunden Person ungefähr so aus. Während das bei einem Patienten, der einen grünen Star hat, so, ich sag mal, ein bisschen größer aussieht und abgeknickt. Und zwar ist das, weil die Zellen fehlen und diese Nervenfasern, wenn Sie da so einen Querschnitt machen, sieht das so normal aus und hier fehlen Nervenfasern. Und deswegen sieht es, wenn man es ins Auge reinguckt, abgeknickt aus. Und das ist so eine typische Untersuchung, die ein Augenarzt bei Glaukompatienten machen würde oder auch als Vorsorgeuntersuchung, wenn man zum Augenarzt geht, sagen die oft, wir müssen mal ihren Augenhintergrund angucken. Und das ist genau das, was sie untersuchen. Die gucken, ob die Nervenfasern da fehlen und ihre Gefäße dadurch abgeknickt sind. Und daran können wir sagen, okay, da ist irgendwas nicht in Ordnung, das könnte ein Glaukom sein. Neben dem Druck im Auge. Warum kriegt man jetzt ein Glaukom oder wie kommt es dazu? Ich habe ja schon gesagt, es gibt diesen hohen Druck im Auge und dadurch gehen die Nervenfasern und die Zellen kaputt. Es gibt aber eben auch Patienten, die haben das nicht mit dem hohen Druck und bei denen passiert das Gleiche mit den Nervenfasern. Weiß man jetzt noch nicht so genau, wie das passiert. Gibt es verschiedene Hypothesen, dass die Durchblutung nicht so gut ist bei Glaukompatienten, dass da irgendwelche toxischen Sachen sind. Und es gibt auch die Vermutung, dass es vielleicht immunologische Veränderungen gibt, die zum Glaukom führen. Da werde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aber insgesamt ist es so, dass wir leider noch nicht so gut wissen, wie die Erkrankung letztendlich entsteht. Und das würde uns natürlich sehr weiterhelfen, gut behandeln zu können. Weil was machen wir im Moment? Im Moment ist die einzige Möglichkeit, Glaukompatienten zu helfen, egal ob der Druck jetzt im Auge hoch ist oder nicht, dass wir den Druck senken im Auge. Das macht man mit verschiedenen Medikamenten, normalerweise mit Augentropfen. Wenn das nicht mehr so gut hilft, dann muss man eine Operation machen, um sozusagen den Abfluss wieder frei zu kriegen. Und das macht man bei Patienten mit hohem Druck im Auge, aber auch mit Patienten, wo der Druck im Auge nicht hoch ist. Kann man den Zellen in der Netzhaut und im Sehnerv trotzdem helfen, indem man den Druck senkt. Aber das ist sozusagen keine Behandlung, wo Sie das Problem lösen. Das heißt, Sie gehen nicht hin und nehmen die Tropfen 4 Wochen und dann sind Sie geheilt und können wieder nach Hause gehen. Sondern Sie müssen die, wenn Sie mal ein Glaukom bekommen haben, immer nehmen. Das ist so ein bisschen wie wenn Sie Diabetes haben, also Zucker haben, von Kindheit an und immer Insulin spritzen müssen. So ähnlich ist das beim Glaukom auch. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir können das Glaukom nicht heilen mit den Medikamenten, sondern wir versuchen nur, das aufzuhalten, dass das nicht schlimmer wird. Und deswegen muss man den Druck senken, damit die Zellen, die noch nicht betroffen sind, da nicht auch beschädigt werden. Das heißt, bisher können wir die Auslöser der Erkrankung nicht verhindern, sondern wir versuchen, das Fortschreiten zu verhindern. Und deswegen versuchen wir eben die Krankheit erstmal oder versuchen wir die Krankheit besser zu verstehen, um in Zukunft wirklich auch an den Ursachen der Glaukomerkrankung ansetzen zu können. Was machen wir jetzt im Moment an Studien? Wir versuchen die Erkrankung zu verstehen, um dann an der Ursache anzusetzen, wie ich das gerade gesagt hatte. Jetzt hatte ich ja erwähnt, dass es eben auch die Frage gibt oder auch diese Option im Raum steht, dass beim Glaukom immunologische Veränderungen auftreten und dass die bei der Erkrankung eine Rolle spielen. Was heißt das jetzt genau? Also man sagt, dass es auch beim Glaukom, das gibt es ja auch bei anderen Erkrankungen, zu Veränderungen des Immunsystems kommt. Das heißt, die körpereigene Abwehr, die wir in unserem Körper haben, die uns ja bei vielen Sachen auch hilft, wenn wir krank werden, wenn wir eine Erkältung haben, die ist irgendwie verändert, da funktioniert irgendwas nicht mehr ganz richtig. Sowas Ähnliches gibt es auch bei Autoimmunerkrankungen. Das heißt, die Patienten, die ein Glaukom haben, haben Antikörper, die sich gegen bestimmte Strukturen im Sehnerv und in der Netzhaut richten. Und zwar die, die wir vorher gerade in den Übersicht angeguckt hatten, die beim Glaukom betroffen sind. Dagegen sind irgendwie Antikörper gebildet bei den Patienten. Und die Antikörper sind ja normalerweise was Gutes. Wir brauchen Antikörper in unserem Körper und normalerweise sind die da, um bestimmte Fremdkörper zu erkennen und zerstören. Bei sogenannten Auto-Antikörpern sind die jetzt gegen eigene Strukturen des eigenen Körpers gerichtet. Sie kennen das vielleicht von Autoimmunerkrankungen. Das spricht man sozusagen von der Überreaktion des körpereigenen Gewebes. Das heißt, der Körper denkt, das ist was Fremdes, das ist schlecht, das muss ich zerstören. Das kann bei gewissen Autoimmunerkrankungen bis zur Schädigung dieser Organe führen. Das ist sozusagen eine ungewollte, überschießende Reaktion des eigenen Immunsystems. Zum Beispiel bei Rheumapatienten, rheumatoiden Arthritis, tritt das zum Beispiel auf. Und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das Glaukom eine Autoimmunerkrankung ist, aber man findet beim Glaukom immunologische Veränderungen so ähnlich, wie Sie das von gewissen Autoimmunerkrankungen kennen. Was passiert jetzt bei diesen Glaukompatienten? Und zwar möchte ich jetzt Ergebnisse hier aus einer Studie zeigen, die ist in Mainz durchgeführt worden. Und zwar haben wir hier so Autoantikörpermuster, also Antikörper gegen bestimmte Sehnervenproteine, also die Sachen, die beim Glaukom auch betroffen sind, diese Strukturen, untersucht bei Patienten. Und zwar kann man das im Blut feststellen und die wurden auch gefunden im Kammerwasser. Das ist sozusagen die Flüssigkeit aus dem Auge. Und das ist grundsätzlich so, dass jeder von uns Antikörper und auch Autoantikörper hat. Die sind auch wichtig. Aber bei den Glaukompatienten ist jetzt eben was aufgefallen. Sie haben in Rot, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, Kontrollpatienten. Und man hat so ein spezielles Muster. Die sind so ein bisschen nach der Größe da aufgetragen. Und je höher der Ausschlag ist, desto mehr von einer Sorte hat man sozusagen gefunden. Die sind jetzt hier nicht mit Namen, sondern einfach nur nach der Größe sortiert. Und wir alle haben eben Antikörper, die so ein sehr spezielles Muster aufweisen. Und wir haben jetzt dort in mehreren Studien festgestellt, und das wurde auch von anderen Arbeitsgruppen untersucht, dass die Glaukompatienten auch ein Antikörpermuster haben, dass das aber deutlich anders aussieht als bei den gesunden Patienten. Und uns ist jetzt eben aufgefallen, dass es manche Antikörper gibt, also hier zum Beispiel oder hier, die sind sehr viel höher bei den Glaukompatienten als bei den Leuten, die kein Glaukom haben. Und dann fragt man sich jetzt natürlich, warum ist das so? Und hat das irgendwas mit der Krankheit zu tun? Oder ist das nur aufgetreten, weil die Leute schon seit vielen Jahren eben ein Glaukom haben und das Immunsystem dann als Folge dessen reagiert? Und da kommen wir jetzt in die Studien, die ich heute noch mal ein bisschen genauer vorstellen möchte. Da wir das ja irgendwie untersuchen müssen und das natürlich sehr schwierig ist am Patienten und keiner möchte ja gerne seine Netzhaut zur Verfügung stellen, dass wir die noch mal genauer angucken, histologisch oder so, machen wir das in Tiermodellen. Das heißt, wir versuchen herauszufinden, ob diese Veränderungen, die wir bei den Patienten gefunden haben, wirklich eine Bedeutung für die Erkrankung haben, ob diese Veränderungen zur Entstehung der Erkrankung beitragen. Wie haben wir das jetzt gemacht? Wir arbeiten sozusagen in einem, wir nennen das autoimmunes Glaukom-Tiermodell, das ist also ein experimentelles Modell. Wir nehmen diese Marker, die wir bei den Patienten gefunden haben, diese Autoantikörper, die sind immer ja gegen bestimmte Proteine, also gegen bestimmte Eiweiße im Körper gerichtet gewesen. Die haben wir identifiziert und die haben wir dann genommen und die kann man den Tieren injizieren. Wir immunisieren die. Ich werde deswegen auch immer von der Immunisierungsgruppe sprechen. Das ist sozusagen die mögliche Glaukomgruppe bei den Tieren dann. Und dann entwickeln die Antikörper, so wie das bei den Glaukompatienten auch passiert im Körper. Die entwickeln Antikörper dagegen. Und diese Antikörper können sich gegen Zellen, Bestandteile in der Netzhaut richten. Und dann kommt es zum Untergang von den retinalen Ganglienzellen. Diese Zellen, die wir vorhin im Querschnitt gesehen haben, die auch beim Glaukom betroffen sind. Wir machen dann bei den Tieren bestimmte Untersuchungen, die man auch bei einem Patienten machen würde. Zum Beispiel, das kennen sicher der ein oder andere hoffentlich auch aus der Augenarztpraxis, macht man ja Druckuntersuchungen beim Glaukom. Das kann man auch beim Tier machen, messen wir auch den Augeninnendruck. Der Normwert vom Tier ist ein bisschen niedriger, die haben ja auch kleinere Augen als wir. Aber in dem Modell ist das jetzt so, dass wir keinen hohen Druck im Auge haben, weil Sie sehen hier, die Kontrolltiere sind blau und die immunisierten Tiere sind rot. Und die sind über mehrere Wochen untersucht worden. Sind aber beide, haben die gleichen Werte. Das heißt, der Druck im Auge steigt nicht an. Das ist eher so wie bei den Patienten, die einen Normaldruckglaukom haben. Die haben ja auch keinen hohen Druck im Auge, aber die Nervenfasern und die Zellen auf der Netzhaut, die gehen aber trotzdem kaputt. So ist das bei den Tieren auch. Der Druck geht nicht hoch. Aber jetzt haben wir uns natürlich die Netzhaut angeguckt. Wollen wir ja wissen, was passiert. Das ist wieder so der Querschnitt. Und ich habe ja gesagt, die Ganglienzellen und dann die Nervenfasern dazu, das ist beim Glaukom betroffen und das geht kaputt. Und jetzt in experimentellen Studien können wir auch die Netzhaut selber angucken. Da gucken wir nicht nur im Blut, da gucken wir direkt im Auge. Und da können wir auch so Querschnitte von der Netzhaut machen. Und das würde dann so aussehen, wenn wir das anfärben. Und dann haben wir hier oben so ganz kleine Punkte. Das sind dann wieder die Ganglienzellen. Das sind jetzt die, die gucken wir uns jetzt in den nächsten Folien sozusagen an. Was wir als erstes gemacht haben, ist das nochmal so als Übersicht. Das ist eine Netzhaut. Wenn Sie, Ihr Auge ist ja eher rund. Wenn man die Netzhaut rausnimmt und aufklappt, dann muss man das wie so ein Kleeblatt aufklappen, damit man das flach hinlegen kann. Und so machen wir das im Labor. Wir klappen das so auf und das sieht jetzt hier so ein bisschen bräunlich aus. Das ist nicht die normale Farbe von der Netzhaut, sondern wir haben die Ganglienzellen angefärbt, damit wir die alle auszählen können. Und in unseren Studien machen wir das dann von vielen Tieren und dann haben wir ganz viele Fotos, müssen wir alle auszählen, damit wir wissen, was rauskommt. Da haben wir viele Fotos mit verschiedenen Punkten und wenn man sich die so anguckt, das ist die Kontrolle und das sind die immunisierten Tiere, die Glaukomtiere. Sieht das erstmal so alles sehr ähnlich aus. Man muss wirklich sehr viele Bilder auszählen und dann eine Statistik machen und die vergleichen, damit man weiß, was rauskommt. Aber wenn man das aufträgt, sieht man sehr deutliche Unterschiede. Und zwar haben sie oben in schwarz die gesunden Tiere. Und dann nach kurzer Zeit ist das noch bei den Kranken, bei den immunisierten Tieren so ähnlich. Aber dann nach ein paar Wochen, nach 6 Wochen, sind das deutlich weniger. Dann haben die viel weniger Ganglienzellen als die gesunden Tiere. Das heißt, das ist in dem Modell auch so. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, dass die Zellen alle abgestorben sind, sondern das dauert ein paar Wochen. Das, weil wir versuchen, ein bisschen den Krankheitsverlauf nachzubilden, wie das ja auch bei betroffenen Patienten ist. Da dauert das ja viele Jahre, bis es zum Glaukom kommt. Im Tier geht das alles ein bisschen schneller. So eine Ratte oder eine Maus lebt auch nicht ganz so lange wie wir. Aber auch hier dauert das mehrere Wochen, bis die Zellen untergehen. Dann, oh, ich hoffe, man kann da sehen, das ist jetzt auch nochmal so ein Querschnitt. Und das ist nur diese Ganglienzellschicht angefärbt, die betroffen ist. Und da müssten Sie hier so ein paar grün leuchtende Punkte sehen. Bei den Kontrolltieren sehen wir nicht so viele grüne Punkte wie bei den immunisierten Tieren. Und hier haben wir so eine spezielle Markierung gemacht, die dann so grünlich leuchtet. Das sind Zellen, die in Apoptose sich befinden. Apoptose heißt, dass diese Zellen absterben. Das ist der Zelltod. Genau. Das heißt, bei diesen Tieren sehen wir schon nach 2 Wochen und noch ein bisschen später mehr Zellen in Apoptose. Das heißt, diese Zellen sterben ab. Wir tragen das dann auch immer noch mal auf. Auswertung. Sehen Sie, nach ein paar Tagen sehen das noch sehr gleich aus. Und dann, wenn man guckt, bei der Kontrolle, die schwarzen Balken, das bleibt immer ungefähr gleich. Aber bei den immunisierten Tieren, die diese Glaukom-Immunisierung bekommen haben, geht das hoch. Da haben wir mehr apoptotische Zellen. Wir haben ja schon gesehen, dass sie dann eben auch weniger retinale Ganglienzellen haben. Das heißt, die Zellen sterben ab, so ähnlich wie beim Patienten. Wir haben ja gesagt, dass auch der Sehnerv betroffen ist, diese Nervenfasern, dass man auch auf dem Augenhintergrundbild dann beim Arzt sehen kann. Und das wird auch beim Tiermodell dann untersucht. Und zwar kann man da den Sehnerv so längs aufschneiden und auch mit speziellen Farbstoffen hier so markieren. Dann sieht das eher grün aus. Ist normalerweise nicht so. Und dann sieht man im Blau noch so Zellkerne dazwischen. Und dann sehen Sie immer hier ein Kontrolltier und zwar einmal verschiedene Immunisierungstiere. Kontrolltier, immunisierte Tiere. Dann sieht man schon, die sehen nicht mehr so gut aus. Das sieht nicht so ordentlich und gekämmt aus wie bei den Gesunden, sondern es ist irgendwie so löchrig und durcheinander. Und wenn man das dann auswertet, ist das auch wieder so, dass das ein bisschen braucht, bis es sich deutlich verschlechtert. Es ist nicht sofort. Nach 2 Wochen sieht es noch nicht so schlecht aus. Aber nach 4 Wochen sieht es wirklich nicht mehr so gut aus. Das heißt, wir haben das im Tiermodell jetzt so ein ähnliches Phänomen wie bei einem Patienten. Wir geben diese Antigene, die bilden Antikörper. Das sind sozusagen das, was wir beim Patienten gefunden haben. Und wenn wir das dem Tier geben, dann können wir etwas den Schaden nachbilden, den wir beim Glaukom haben. Das heißt, es kommt zur Degeneration dieser Nervenfasern. im Sehnerven und auch zum Untergang der Zellen in der Netzhaut, von den Ganglienzellen, die beim Glaukom betroffen sind. Jetzt wollten wir aber ja auch wissen, was jetzt mit diesen Antikörpern ist. Haben die denn, welche Bedeutung haben die? Wie funktioniert das jetzt, dass die Zellen untergehen? Wir versuchen das jetzt genauer zu verstehen, damit wir auch einen Punkt finden können, wo wir mit einer Behandlung, mit einer neuen Behandlung oder einer zusätzlichen Behandlung ansetzen können. Da haben wir uns nochmal jetzt die Antikörper bei den Tieren genauer angeschaut. Und zwar haben wir als erstes einfach die Flüssigkeit aus der Vorderkammer vom Auge genommen, sogenanntes Kammerwasser, und haben die einfach gemessen, wie viel Antikörper da sind. Das sind die Kontrolltiere, da ist nicht so viel, das ist normal. Und dann haben wir gesehen, okay, bei den immunisierten Tieren, die ja dann auch die krank sind, die einen Glaukomschaden haben, haben wir insgesamt schon sehr viel Antikörper. Jetzt wissen wir aber noch nicht, was der Antikörper jetzt macht. Dann haben wir wieder die Retina genommen. Das ist wieder so ein Querschnitt durch die Retina. Hier oben sehen Sie wieder die Ganglienzellen. Und da haben wir jetzt geschaut, wo die Antikörper binden können, die die Tiere haben. Und ich hoffe, man kann das sehen. Es ist hier so in Braun, so Ablagerungen, das sind die Antikörper. Das heißt, die Antikörper, die die Tiere bilden, die binden an der Netzhaut. Und zwar in dem Bereich, wo die Ganglienzellen sind und wo die Nervenfasern sind, die dann zum Sehnerven gehen. Das heißt, in dem Bereich, der bei der Erkrankung betroffen ist. Und wenn man sich das so im Zeitverlauf dann anguckt, sind hier Wochen aufgetragen, die Kontrollgruppe ist in schwarz, die hat immer einen sehr niedrigen Wert, das wurde so ausgewertet. Und die immunisierte Gruppe, also die Glaukomtiere, bei denen nimmt diese Bindung, die Stärke, dass wie die Antikörper binden oder wie viel bindet, das nimmt mit innerhalb der Wochen zu. Also das heißt, die Anzahl der Zellen, die absterben, nimmt zu und auch die Anzahl an Antikörpern, die da binden, nimmt zu. Und dann haben wir uns nochmal genauer angeguckt, was jetzt da passiert, wo die Antikörper binden. Das ist wieder der Querschnitt durch die Netzhaut und da oben die Ganglienzellen. Hier sind die so blau. Und dann haben wir nochmal mit spezifischen Markierungen gearbeitet. Und zwar der Antikörper, der ist jetzt hier so grün in dem Bild, nicht mehr braun. Leuchtet hier grün und wir haben wieder die Zellen markiert, die schon im Zelltod sind, also die gerade absterben, und zwar hier in rot. Und dann haben wir gemerkt, dass die oft sehr dicht übereinander liegen, deswegen sieht das hier so gelblich aus. Das heißt, wir haben festgestellt, dass die Antikörper oft da sind, wo auch Zellen absterben in der Netzhaut, also wo die Zellen, die beim Glaukom betroffen sind, dann untergehen. Dann haben wir noch gucken wir im Moment weiter, haben wir auch noch gesehen, das ist jetzt nochmal ganz groß, das ist nur, sind hier nur so ein, zwei Ganglienzellen. Und hier sehen Sie so eine Ganglienzelle, die schon ein bisschen kaputt ist. Und diesmal in grün den Antikörper, wir wechseln immer die Farbe, um es ein bisschen schwieriger zu machen. Hier in grün der Antikörper und jetzt ist hier nochmal so eine andere Zelle, die haben wir jetzt heute noch nicht gesehen. Die hat hier wie so kleine Füßchen auch. Das ist so eine sogenannte Mikrogliazelle, heißt die. Also das ist auch eine Zelle aus dem Immunsystem und die Mikrogliazelle finden wir im ganzen zentralen Nervensystem, die gibt es auch im Gehirn und die hat auch so eine phagozytäre Funktion, das heißt, die räumt Sachen auf, so ein bisschen wie ein Staubsauger. Das heißt, wir haben hier eine kaputte Zelle schon, wir haben da den Antikörper und da haben wir gesehen, das ist eine Ganglienzelle mal gewesen, die geht kaputt. Wir haben da diesen Antikörper. Vielleicht war der erst da und dann geht die Zelle kaputt. Und jetzt kommt hier so diese Mikrogliazelle, um sozusagen den Müll, der dann übrig ist, von der kaputten Zelle wieder aufzuräumen. Das heißt, neben diesen Antikörperablagerungen sind auch andere Immunzellen verändert bei dem Modell. Haben wir noch mal ein bisschen detaillierter uns angeguckt. Da ist jetzt sehr viel drauf auf dem Bild. Ich versuche es mal zu erklären. Also wir haben wieder so einen Querschnitt durch die Netzhaut. Hier diese kleinen Bildchen, das sind alles Querschnitte durch die Netzhaut wieder. Und immer, wir gucken uns immer nur die Ganglienzellenschicht an. Das dürfen Sie den Augenärzten nicht sagen, die sich die anderen Erkrankungen angucken, aber nur die Ganglienzellschicht ist jetzt interessant. Die sind wieder hier blau. Und Dann sind eben diese kleine Mikrogliazelle, die wir vorher gesehen haben, um die anderen Zellen rum, die sind hier in Rot markiert. Das machen wir einfach, weil wir wollten ja auch auswerten, ob wir das zufällig mal so unter dem Mikroskop gesehen haben oder ob das wirklich einen Einfluss hat, ob das wirklich deutlich verändert ist. Dann haben wir diese Mikrogliazellen, die so die kaputten Zellen auffressen, rot angefärbt. Und da kann man nochmal differenzieren, ob die gerade sehr aktiv sind und was tun oder ob die nur da sind. Und wenn die aktiv sind, dann können wir die mit diesem grünen Marker markieren. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass schon zum frühen Zeitpunkt, wo die Zellen anfangen kaputt zu gehen, haben wir viele von diesen Mikrogliazellen, die andere Zellen auffressen. Und die sind auch alle sehr aktiv. Das sagt uns dieser Graph hier. Da haben sie diese Kontrolltiere, die haben einen niedrigen Wert. Und bei den immunisierten Tieren ist das je nach Gruppe doppelt so hoch. Also sie haben sehr aktive, also sie haben nicht nur diese Antikörperablagerung, sondern sie haben auch andere aktive Immunzellen. Also da tut sich richtig was, wenn diese Zellen bei den Glaukomtieren untergehen. Und dann ist das so, dass wir uns jetzt verschiedene immunologische Zellen angucken, um diesen Zelluntergang besser verstehen zu können. Das ist jetzt, MAC heißt das hier, Membranangriffskomplex, das müssen Sie sich nicht merken. Aber das ist Komplementsystem, das sind auch Faktoren, die werden von diesen kleinen Mikrogliazellen im Prinzip gebildet, die die Aufräumarbeit machen. Das ist auch ein Protein des Immunsystems oder Proteine des Immunsystems, die haben wir auch wieder angefärbt, diesmal in grün. Wir haben wieder Kontrolltiere und immunisierte Tiere, also die das Glaukom bekommen haben, die den Glaukomschaden haben. Wieder hier die Ganglienzellschicht in blau. Und dann sehen wir so deutliche Ablagerungen auch von diesen Komplementsystemfaktoren, also nochmal weitere Immunzellen. Und da haben wir auch festgestellt, dass die schon zu so einem sehr frühen Zeitpunkt, 7 Tage, das dauert ja 14, 28 Tage, bis wir deutlich weniger Ganglienzellen, weniger Sehnerven bei den Glaukomtieren haben, aber schon nach 7 Tagen, schon nach einer Woche sind diese Immunzellen bei den Tieren verändert gewesen.
Das ist so ein Kann man die Mikrogliazellen denn stoppen oder in der Aktivität stoppen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist schwierig, weil also es ist ein Punkt, wo wir überlegen, ob man da ansetzen kann und was man da machen kann, aber das ist so, dass sie
sterben die Zellen sowieso ohne diese
Mikroglia. Ja, diese Zellen, die die Mikroglia-Zellen wegbringen, die sind schon abgestorben. Da ist es schon zu spät.
Ja.
Und es ist halt so, dass wie auch mit den Antikörpern, es ist ja nicht schlecht, dass sie Antikörper haben. Wenn sie gar keine Antikörper hätten, dann würden sie alles Mögliche an Erkrankungen bekommen. Sie brauchen die. Und die Mikroglia-Zellen brauchen sie auch, weil das ist so ein bisschen wie, das ist so ein bisschen so ein Putzfrau-Recycling- Ding auch im Gehirn. Ohne Mikrogliazellen ist schlecht und wenn wir die hemmen, sie haben die ja auch noch woanders im Körper, also auch im Gehirn, ist die Frage, wie man das machen kann, dass das nur die, dass es vielleicht nicht zu viele sind, weil dadurch das Glaukom vielleicht schlechter wird, aber die gleichzeitig noch ihre positive Funktion haben. Das macht es sehr kompliziert, ja. Also ich würde jetzt davon abraten, die zu stark zu hemmen, weil dann hätte man viele andere Probleme noch neben dem Glaukom.
Ja, also zu viel Schutt da liegen, ne?
Oder ja, das auch, ja. Genau, also wir haben bei diesen Tieren jetzt schon zu sehr frühen Zeiten, das ist hier nach 7 Tagen, diese Mikrogliazellen gefunden. Das heißt, wirklich verschiedenste Immunzellen sind aktiviert, bei den Glaukomtieren, die wir bei den gesunden Tieren nicht finden oder weniger finden. Die kommen dann später nochmal. Wissen wir auch noch nicht genau warum, aber es sind wahrscheinlich so verschiedene Phasen. Dann gehe ich ganz kurz noch auf eine andere Zelle ein. Es gibt neben den Mikroglia, also neben den kleinen Gliazellen, noch große Gliazellen. Die gibt es auch im Gehirn, die haben wir auch in der Netzhaut. Wieder so ein Querschnitt noch die Netzhaut. Und da haben wir 2 Stück angefärbt. Zum einen, also es gibt verschiedene Zelltypen von Gliazellen in der Retina. Es gibt zum Beispiel Astrozyten, die gibt es auch im Gehirn. Die sind auch für Versorgung zuständig. Und dann gibt es noch spezielle Gliazellen, die gibt es nur in der Netzhaut, die heißen Müller-Gliazellen. Die sind hier unten in grün angefärbt. Sieht eigentlich ein bisschen so ähnlich aus, weiß auch. Es ist schwer zu unterscheiden, deswegen gibt es ja die verschiedenen Farbstoffe. Und die Müller-Gliazellen, die sind auch so ein bisschen für die Lichtweiterleitung mit zuständig. Und alle diese, also diese Gliazellen tragen halt auch zur Struktur und so weiter der Netzhaut bei. Und oft bei Erkrankungen, auch im Gehirn, spricht man von, wenn da eine Verletzung ist, spricht man oft von einer Glianarbe. Dann kommt es zu einer stärkeren Reaktion von diesen Gliazellen. Das sind jetzt nicht mehr die kleinen Gliazellen, die aufräumen, sondern das sind jetzt andere Gliazellen. Und wenn wir hier die angefärbt haben, die einen in Rot und die anderen in Grün, die überlagern sich auch oft, dann sehen wir da schon auf den Bildern, das ist jetzt wieder das Kontrolltier, das gesunde Tier. Und hier Immunisierung 1 und 2, das sind jetzt wieder die Glaukomtiere. Dass die irgendwie, das ist jetzt nicht bei jedem Tier gleich, aber dass die irgendwie mehr haben. Und wenn wir das ausgewertet haben, haben wir das auch in der Statistik gesehen, dass die immunisierten Tiere, je nach Gruppe, etwas mehr von den Gliazellen haben. Das heißt, es ist bei dem Modell so, dass wir so einen Verlust von den Ganglienzellen haben, von den Nervenfasern, so wie wir das auch vom Glaukom kennen. Und dass es infolge einige Immunzellen reagieren. Kleinen Gliazellen, wir hatten diese Antikörperablagerung und wahrscheinlich als Folge dieser ganzen Immunreaktion reagieren dann auch diese Makrogliazellen, die großen Gliazellen in der Netzhaut. Und das kann auch so eine sekundäre Geschichte sein, also eine Folge, dass sie da, wo die Zellen abgestorben sind, sich dann die so großen Gliazellen ein bisschen breit machen und diesen freien Raum einnehmen, der dann noch vorhanden ist. Ich möchte das so zusammenfassen. Also was man eben gefunden hat, sind diese Autoantikörper, die sich gegen die Netzhaut richten und auch gegen den Sehnerven in dem Modell. Und man konnte eben inzwischen auch schon zeigen, dass man so Autoantikörperablagerungen auch bei Glaukompatienten in der Netzhaut finden kann. Und dadurch kommt es zu einer starken Reaktion vom Immunsystem. Und letztendlich dann zu einer Apoptose, also zu dem Zelltod von den retinalen Ganglienzellen und den Nervenfasern, so wie wir das auch bei Glaukompatienten eben wissen, was passiert. Das ist jetzt das, was wir im Tiermodell sehen. Und zusätzlich kommt es zu einer Aktivierung der Gliazellen. Das ist das, was wir bis jetzt rausgefunden haben, was diese immunologischen Veränderungen beim Glaukom betreffen. Und jetzt ist das so, dass wir halt natürlich versuchen, da anzusetzen, dass es gar nicht zum Zelltod kommt, sondern dass wir das vorher aufhalten können und hoffen, dass wir so in Zukunft halt einen neuen Therapieansatz finden, den man zusätzlich zu der Drucksenkung, die wir ja schon machen, einsetzen kann, um so den Glaukompatienten schnell und möglichst gut helfen zu können.
Ist das eigentlich auch möglich, Netzhaut vom Tier zu übertragen?
Ich bin in einer Sekunde fertig. Dann können Sie gleich fragen. Genau, das ist nämlich eigentlich schon meine Schlussfolie. Ich wollte mich nur ganz am Ende noch bedanken. Als erstes möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Arbeitsgruppe bedanken. Das ist meine Arbeitsgruppe hier in Bochum. Meine aktuellen und auch früheren Mitarbeitern, die zu dem Projekt beigetragen haben. Und auch ganz herzlich bei meiner früheren Arbeitsgruppe in Mainz, weil diese ersten Untersuchungen zu den Antikörpern bei den Glaukompatienten wurden dort durchgeführt. Ganz herzlicher Dank, muss man sagen, gilt auch immer den Leuten, die unsere Forschung unterstützen. Wir werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vielen Stiftungen unterstützt, sonst könnten wir diese Projekte gar nicht durchführen. Und ich möchte mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken und versuche jetzt so gut wie möglich Ihre Fragen zu beantworten. Dankeschön. Thank you.